Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwischenhalt auf DRS 1 am Mikrofon Janine Geigele. Wir nehmen euch mit in ein Krishna-Tempo und wir erfahren über den Einfluss von Chile in der ehemaligen DDR. Aber zuerst zum Mantra.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Rama, das Mantra ist weltbekannt und es hat den Hare Krishna ihren Namen gegeben, den jungen Europäer und Amerikaner, die in den 60er Jahren zum Hinduismus übertreten sind und den Gott Krishna verehren. Vor fast 30 Jahren ist Hare Krishna auf Zürich gekommen. Dort haben sie ihren ersten Tempel in der Deutschschweiz gegründet, in einer Villa am Zürichberg. Wie das gesehen ist und wie sich dieser Tempel entwickelt hat, so einen Eindruck hat Michel Renaud.
Der Zürcher Hare Krishna-Tempel liegt am Zürichberg, an einer der besten Wohnlagen der ganzen Stadt. Es ist eine alte, rote Villa mit einem grossen Garten und einer Aussicht auf den See und bis in die Alpen. Wenn man ins Haus hineingeht, kommt man zuerst einmal in eine grosse Eingangshalle, was nach Räucherstäbli schmeckt und nach indischem Essen. Vom Altarraum her hört man Musik und Gesang. Heute hat es viele Leute im Tempel. Junge Europäer, aber auch ein paar indische und tamilische Familien, die hierher in Krishna-Tempel beten können. Alle zusammen haben indische Kleider an und laufen barfuß. Die Schuhe haben sie in einem grossen Regal in einem Seitenräumchen deponiert. Neben den Türen, die zum Altarraum geht, hängt eine kleine Glocke. Und jedes Mal, bevor jemand zur Türe reingeht, tut er daran läuten. Das sei, damit man nicht einfach so reinplatzen würde. Damit Gott merke, dass jemand kommt, erklärt Sabina Zahn, wo im Tempel eigentlich Satchisutta Devidasi heisst.
Das, was passiert, wenn man in einen Tempel geht, ist ein sogenannter Darshan. Und Darshan hat zwei Aspekte, und zwar ist das Gesehen von Gott auf dem Altar und aber auch das Gesehen werden von Gott, wie in unserem Fall jetzt von Krishna oder von Jagannath.
Im Altarraum sitzen überall Leute auf dem Boden und singen. Ganz vorne sitzen drei oder vier Musiker, die die Andacht begleiten. Der Altar und die Götterstatue sind festlich geschmückt heute, mit vielen Blumen und schönen Tüchern. Heute ist nämlich ein besonderer Tag. Der Balaram, der Bruder von Krishna, hat Geburtstag. In diesem Krishna-Tempel fühlt man sich ganz anders. Wie in irgendeiner farbigen Parallelwelt, die überhaupt nichts zu tun hat mit der Schweiz oder mit dem Alltag. Und genau das Gefühl war es, was die Leute damals vor 30 Jahren auch so fasziniert haben, sagte Guido von Arx. Er war einer der ersten Schweizer Hare Krishna-Jünger und hat dort den Namen Goralila Dasa bekommen.
Zu meiner Zeit, als ich zum Tempel kam, sind relativ viele so ein bisschen Hippie-Leute in den Tempel kamen. Das war so ein bisschen Indien, es war locker, wir waren am Boden gesessen, es haben Räucherstäbli gebrannt, es hat recht gut gepasst. Also zu sagen, die allerersten sind die meisten von der Hippie-Bewegung gekommen. Es hat dann auch ein paar andere gegeben, die aus einer anderen Ebene vielleicht Zugang hatten, weil es die Philosophie oder das Religiöse oder das Indische angezogen hat, weniger eben von der Hippie-Perspektive her, aber es kommt eindeutig aus der Hippie-Bewegung raus. Dass sie die Ersten die vielleicht offen genug waren, für indische Spiritualität zu praktizieren.
1980 sind Krishna-Jünger am Zürichberg aufgezügelt, haben dort ihren Tempel eingerichtet und einen Ashram gegründet, ein indisches Kloster. Die Regeln dort waren streng. Kein Fleisch, keine Drogen, kein Glücksspiel, keine Geldspekulationen, kein Sex. Aber sie hatten das Gefühl, sie könnten die Welt verändern, sagt Goralila Dasa.
Damals haben wir ja gemeint, Krishna wusste, ist etwas, das die ganze Welt wird aufnehmen wird. Die Leute werden Krishna verehren, die Leute werden den heiligen Namen von Krishna aussprechen, die Leute werden den Lebensweg annehmen.
Alle waren total begeistert und engagiert. Sie sind in ihren orangen Gewändchen auf die Strasse gegangen und an Musikfestivals und haben dort versucht, die Leute zu Krishna zu bekehren. Bald einmal ist dann aber der grosse Dämpfer gekommen. Anfangs 80er Jahre hat es in der Hare Krishna-Bewegung nämlich ein paar schlimme Skandale gegeben. Kindesmissbrauch, Frauen, die geschlagen worden sind, Gurus, die Waffen und Drogen versteckt haben. Für viele Jünger ist eine Welt zusammengebrochen, wo sie das erfahren haben. Viele haben darum Hare Krishna verloren in dieser Zeit. Und die nicht gegangen sind, sondern blieben, die mussten sich ganz neu orientieren, sagt der Religionswissenschaftler Frank Neubert.
Die Leute selber sind sehr offensiv damit eigentlich umgegangen, haben sich vor allen Dingen in den 90er Jahren mit den internen Problemen, mit diesen Skandalen sehr selbstkritisch auseinandergesetzt, auch offen auseinandergesetzt.
Und sie haben dann, dank deren Auseinandersetzung mit sich selber, die meisten Probleme auch können überwinden, sagt Frank Neubert. Heute präsentiert sich Hare Krishna zurückhaltender und toleranter als in den ersten Jahren. Die Mission auf der Strasse hat wegen dem Internet einen Weg an Bedeutung verloren. Aber die Hare Krishna-Jünger sind auch davon abgekommen, alle Menschen zu bekehren. Heute engagieren sie sich lieber im interreligiösen Dialog. Und auch das Leben im Tempel funktioniert ganz anders als noch vor 30 Jahren. Heute gibt es nicht mehr so viele Krishna-Jünger, die als Mönch oder als Nonne leben. Die meisten haben heute Familie oder wohnen allein außerhalb vom Tempel. Der Christoph Trautmann, oder eben Krishna Prem Rupadas, ist Mönch und der Präsident des Krishna-Tempels in Zürich.
Früher ist sicher das Haus fast aus allen Nähten geplatzt, weil da bis zu 50, 60 Mönche gelebt haben. Heute sind wir 10-mal weniger, vielleicht 5 bis 6 Mönche, die fest hier leben. Das ist natürlich ein starker Unterschied. Wenn man heute am Sonntag im Krishna-Tempel kommt, dann sieht man sehr viele Kinder, die rumspringen und spielen. Das gehört irgendwie dazu heutzutage. Das ist auch kein Problem. Das ist sicher ein grosser Unterschied. Oder was früher mehr so die mönchische Gemeinschaft war, ist es heute sehr familienfreundliche Gemeinschaft geworden.
Die Hare Krishna-Bewegung hat sich emanzipiert, ist von einer Hippie- und Jugendreligion zu einer Familienreligion geworden. Die Kinder, die heute im Tempel spielen, gehören schon zu der dritten Generation der westlichen Krishna-Jünger. Und auch wenn nicht alle von diesen Kindern als Erwachsene bei Hare Krishna bleiben, die meisten fühlen sich ihr Leben lang verbunden mit dem Hinduismus. Das ist die Religion, was sie damit aufgewachsen sind. Auch wenn sie selber keine Inder, sondern Schweizer sind.
Wende vor 20 Jahren, am 9. November 1989, ist in Berlin die Mauer gefallen. Eine wichtige Rolle in dieser sogenannten Wende hat die katholische Kirche in Polen und die evangelische Kirche in der DDR gespielt. Einer der wichtigsten Kirchenmenschen dieser Zeit ist der lutherische Propst in Erfurt, der Heino Falke. Er ist auch Initiator der grossen ökumenischen europäischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung vor Schöpfung, die 1989 in Basel stattgefunden hat. Der Hans-Jörg Schulz hat den 80-jährigen Falke in Erfurt besucht und ihn nach dem Zusammenhang zwischen der Basler Versammlung und dem Mauerfall befragt.
Basel war ein spiritueller und politischer und ökumenischer natürlich Höhepunkt der Ära, die inzwischen zu Ende gegangen ist. Keiner von uns ahnte vielleicht mit Ausnahme der Polen, die anwesend waren, dass sich wenige Monate später Europa völlig verändern würde. Unvergesslich ist mir ein Abend, wo wir eingeladen hatten aus der DDR die Delegation aus Osteuropa zu einem Gespräch. Und im Lauf des Gesprächs sagte eine hochaufgeschossene blonde Polin zu uns, es ist ja sehr schön, was ihr uns berichtet aus der DDR, wie ihr Demokratisierung versucht. Aber wir wollen nicht ein bisschen Demokratie, wir wollen richtige Demokratie. Und die waren ja schon dabei in Polen, Solidarność mit in die Regierung aufzunehmen oder dafür umzukämpfen. Ja, das war dann der große Umbruch und wir hatten ja eigentlich die unter den Stichworten Frieden und Gerechtigkeit nicht nur die Vereinigungsproblematik Ost-West im Blick, sondern doch sensibilisiert und auch inspiriert durch die ökumenische Bewegung. Eigentlich das, was man jetzt Globalisierung nennt, war unser eigentliches Thema geworden. Und darum Frieden und Gerechtigkeit, Ost-West-Problematik und Nord-Süd-Problematik. Und dazu kommt ja noch die Gerechtigkeit gegenüber der Natur, den Mitgeschöpfen und der Friede mit der Natur. Das war unser Thema. Und die große Metapher für Europa war das Haus Europa. Und unsere Utopie war, dass die Mauern im Haus Europa vielleicht Türen bekommen, nachdem sie schon ziemlich viele Fenster bekommen hatte. Und diese vielen Fenster, diese Mauer immer obsoleter erscheinen ließen. Also wir hatten schon das Gefühl, es wird sich auch in der Hinsicht radikal etwas ändern. Aber unsere Utopie war eigentlich die, die Richard von Weizsäcker einmal formuliert hatte, gar nicht lange zuvor, nämlich dass der Übergang Friedrichstraße sich so gestalten würde wie der Badische Bahnhof in Basel.
Aber Ihre Utopie war sicher nicht, dass Sie in diesem Haus Europa in einem wiedervereinigten Deutschland leben würden.
Damit wagte keiner zu rechnen. Wir hatten vor Basel ja, unmittelbar vor Basel, Ende April unsere ökumenische Versammlung der Kirchen in der DDR abgeschlossen, die für uns ein inspirierendes und begeisterndes Ereignis war, weil es erstmalig gelungen war, nicht nur die ganzen Kirchen an einen Tisch zu bringen, in eine ökumenische Versammlung, die ganzen Konfessionen, sondern auch die Gruppen und die Kirchenleitungen, die verfassten Kirchen und die gesellschaftlichen Oppositionsgruppen. Vertreter von denen waren jedenfalls mit dabei. Und diese ökumenische Versammlung hatte in einer ganz großen Begeisterung in einem guten Jahr eine enorme Arbeit geleistet, nämlich Impulse und Fragen aus der Zivilgesellschaft in der DDR, die sich bei uns zu Wort gemeldet hatte, aufzunehmen und daraus Vorschlagstexte zu machen mit einer theologischen Grundlegung. Ja, das war vorangegangen Ende April, dann war Anfang Mai unmittelbar vor Basel durch kirchliche Jugendgruppen vor allen Dingen diese Kontrolle der Kommunalwahlen in der DDR gelungen, wo sie mitgezählt hatten in den Wahllokalen und dann feststellten und beweisen konnten, dass die Ergebnisse dieser Wahl gefälscht waren. Das war der Kontext. Und im September ging es dann auch bei uns richtig los mit der Bildung der Initiativen Neues Forum. Es war schon ein unglaublicher Aufbruch in eine neue Freiheit, die wir erlebt haben.
Sie haben gerade erwähnt, Herr Falke, dass dieses Treffen in Basel auch die Verantwortung der Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit, für Politik in einer globalisierten Welt zeigen sollte. War das auch Ihr Anspruch vorher als Propst in Erfurt in der DDR schon gewesen, dass Ihre Kirche für eine neue Politik stehen muss?
Ja, ich habe immer diesen Zusammenhang von Theologie und Politik durchdacht. Ich war auch im Bund der evangelischen Kirchen an einer Stelle. Ich war Vorsitzender des Ausschusses Kirche und Gesellschaft, wo dieses geradezu Auftrag war. Und da haben wir auch mehrere Texte, Denkschriften verfasst. Uns ging es damals ja immer noch um eine Veränderung der DDR-Gesellschaft. weil keiner von uns damit rechnen konnte, dass der Ost-West-Konflikt, diese globale Szenerie, sich so radikal ändern würde.
Mit Gorbatschow hat auch keiner gerechnet.
Mit Gorbatschow hat keiner gerechnet. Es war für uns die große Überraschung seit Mitte der 80er Jahre. Mit seinem neuen Denken und seiner Perestroika, das war natürlich eine ungeheure Ermutigung auch an Veränderungen der DDR-Gesellschaft, viel intensiver und energischer zu arbeiten, energisch, so wie es die Gruppen wollten, und nicht die etwas zögerlichen Kirchenleitungen. Aber keiner rechnete doch damit, dass die Sowjetunion derartig ihre Ansprüche und ihre Machtsphäre zurücknehmen würde. Und so konnte es uns nur darum gehen, in dieser DDR im Zeichen der neuen Politik von Gorbatschow, Perestroika, Veränderungen zu erreichen.
Sie haben ja vorher Themen wie Freiheit und Demokratie und Öffnung schon relativ offen ansprechen können in Ihrer Kirche. Das ging eigentlich nur in der Kirche. Es war die einzige Institution, wo man auch mal, oder in den Synoden, wo man auch mal ein bisschen Demokratie einüben konnte. Wie hat sich denn der Staat Ihnen gegenüber verhalten?
Also die Grundentscheidungen fielen in den 50er Jahren. Und da hat die Kirche ihre Eigenständigkeit behauptet. Und das hat dann nach dem Bau der Mauer, als es der DDR sehr stark um ihre internationale Anerkennung ging, seine Fortsetzung gefunden, dass die DDR respektierte die Kirche als einen relativ staatsfreien Raum. Die Kirche konnte ihre Angelegenheiten selbstständig regeln, besprechen, hatte ihre eigenen Rechte und Gesetze im Rahmen des für alle geltenden Gesetzes. Und dieser Freiraum Kirche war die große Chance für eine Veränderung der DDR. Diese Chance konnte erst politisch wirklich wirksam werden, als dann von Moskau her dieser politische Wandel einsetzte. Aber da zeigte sich dann eben, was es bedeutet, dass in der Kirche auf den öffentlich gehaltenen Synoden auch die politischen Probleme des Landes ja immer frei und offen diskutiert worden sind. Wir waren so etwas wie ein Ersatzparlament in der DDR, Probleme des öffentlichen Lebens, die in den westlichen Parlamenten im Parlament diskutiert wurden, wurden bei uns auf den Synoden diskutiert, wenn die Synodalen ihre Fragen stellten. Und es gab in Demokratie eingeübte Synodale, sodass also der Präses unserer landeskirchlichen Synode wurde dann stellvertretender Vorsitzender der Volkskammer, der frei gewählten neuen Volkskammer. Und aus diesem Freiraum der Kirche bildeten sich dann auch die Gruppen, die dann im Herbst in überraschender Reife auch politische Verantwortung wahrnahmen. Die Kirche hat hier dadurch, dass sie einen Freiraum bot, also was wie eine Startrampe für die Herbstrevolution dargestellt, und sie hat durch die Friedensgebete eine Grundform für die Entstehung politischer Aktivitäten gebildet.
Der Heino Falk, mehr über die Rolle von der Kirche in der Wendezeit 89 könnt ihr morgen hören, in der Sendung Perspektiven am 8:30 auf DRS2.
Thank you.
weiterhören, der Zuschauer auf DRS1. Nicht weit unterhalb vom Rheinfall bildet der Stolz Rheinstrom eine enggezogene Doppelschleife. Wer sich dem topografisch reizvollen Erdenfleck aus südlicher Richtung her so annähert, dem bietet sich ein ziemlich faszinierender Anblick. Zitat: Der Rhein fließt tief unten zwischen Waldeinsamkeit. Wir sehen durch Baumwerk in die Tiefe, in der sein Band leuchtet. Doch gerade noch in größter Einsamkeit läuft die Straße plötzlich auf die Häuser eines Ortes über steilen Rebbergen zu. Und unten auf einer Insel im Rhein erscheint eine großartige doppeltürmige Kirche mit altem Kloster. Es ist Rheinau. Man fühlt sich angezaubert von dem Unerwarteten, das sich in dieser Welt aufgetan hat. Die beiden Türme aus älterer Zeit als die Barockkirche scheinen aus Portugal heranbelangt zu sein. Sie haben etwas von der krausen Gotik der Kirchenbauten dieses Landes. So hat der Besucher von Rheinau 1938 sie unvergesslich Eindruck geschildert, der Eindruck, den das Juwel von einer Natur- und Kulturlandschaft bei ihm hinterlassen hat. Schon in vorchristlicher Zeit hat es auf der Rheinauer Landzunge eine Siedlung gegeben. Unter den Karolinger ist auf der Insel mitten im Strom ein Kloster entstanden. Ihre glanzvollste Zeit hat das Benediktinerabteil im 18. Jahrhundert erlebt. 1710 ist die barocke Klosterkirche eingeweiht worden. Ein Meisterwerk vom Vorarlberger Franz Behr, ein Werk, das durch seine architektonische und künstlerische Pracht besticht. 1862 hat der Zürcher Kantonsrat die Aufhebung vom Kloster beschlossen und hat es zur psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt umgebaut. Im Jahr 2000 hat auch die Geschichte der Inselklinik ihren Abschluss gefunden. Das Kloster liegt hier wie ein mächtiges Schiff. Eine Doppelturmfassade kommt als Hauptblickfang zur Geltung. Alle 6 Glocken vom Glüt hängen im Südturm. Und das Grußjahr vor Ältesten ist unbekannt. Die 5 anderen, alle zu Konstant Gossen, kommen aus der Zeit zwischen 1500 und 1830. Die 2 grösste, die sogenannte Apostel- oder Petrusglocke, die seit 2005 wieder ins Glüt integriert ist, trägt die Inschrift: In alle Welt erscholl die Stimme der Apostel, in deren Dienst ich ihre Botin genannt werde. Thank you.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.